The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy.
Herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Podcasts The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy. Mein Name ist Timo Blenk und ich bin Partner und CEO der Agora Strategy Group. Heute zu Gast bei mir ist ein sehr außergewöhnlicher Gast, über den ich mich wirklich ganz besonders freue und mit ganz herzlichem Dank, dass Sie heute dabei sind. Und zwar der ehemalige deutsche Innenminister, Kanzleramtsminister und Verteidigungsminister Dr. Thomas de Maizière. Herr de Maizière, ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute Morgen nehmen.
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Herr Blenk, und guten Tag allerseits an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Dann, bevor wir direkt ins Thema springen, stelle ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vor. Und zwar hatte ich erwähnt, Sie haben die Bundesrepublik an sehr entscheidenden Schalt- und Leitzentralen geprägt über die letzten Jahrzehnte hinweg. Zunächst auf Landesebene, sowohl als Staatsminister in Sachsen für unterschiedliche Positionen, unter anderem Finanzen, Justiz und auch als Innenminister in Sachsen. Und dann sind Sie 2005 auf die Bundesebene gewechselt, zunächst als Kanzleramtsminister, waren zweimal Innenminister und zwischen diesen beiden Phasen als Innenminister auch mehrere Jahre lang Verteidigungsminister der Bundesrepublik. Und das, glaube ich, auch in einer sehr entscheidenden Phase, der Sie die Bundeswehr auch sehr geprägt haben. Sie sind zudem als Rechtsanwalt zugelassen, sind von Hause aus auch Jurist, aber kennen sozusagen auch bei der Bundeswehr nicht nur von ganz oben, sondern auch von ganz unten, will ich nicht sagen, aber auch sozusagen hands-on die Truppe und waren beim Panzergrenadierbataillon in Koblenz. Jetzt kann man nicht alles herausgreifen, aber ich will nicht unerwähnt lassen, dass Sie auch gesellschaftspolitisch sehr aktiv sind, unter anderem natürlich als Präsident des Evangelischen Kirchentages, auch als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom Stiftung, sind auch Vorsitzender der Expertenkommission Staatsreform der Konrad-Adenauer Stiftung, also nach wie vor der Politik in allen Facetten sehr eng verbunden und engagieren sich auch als Mitglied des Kuratoriums der Stiftung des 20. Juli 1944. Insofern, glaube ich, Herr de Maizière, können Sie einen sehr vielseitigen Blick zurückwerfen auf die letzten Jahrzehnte, haben viele Phasen in der Politik natürlich mitbekommen und auch gesehen. Und das ist das Kernthema, über das wir heute auch sprechen werden. Und zwar die zugespitzte Frage, kann Deutschland Geopolitik, strategische Neuorientierung in einer Phase disruptiven globalen Wandels? Und wir haben natürlich in den letzten Jahren zunehmend gesehen, die Welt wird sehr polarisiert und diese Polarisierung ist in großem Maße wertegetrieben. Es gibt immer wieder das Schlagwort Demokratien auf der einen Seite und Autokratien auf der anderen Seite. Wir sehen auch, dass die BRICS, also der Zusammenschluss großer Schwellenländer, sich erweitern wird, versucht einen Gegenpol zu bilden auf globaler Ebene. Gleichzeitig hat natürlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine viele Karten nochmal neu gemischt und auch gezeigt, dass die Welt eben nicht so stabil und sicher ist, wie wir sie vielleicht jahrzehntelang geglaubt haben. Und auch Deutschland hat sehr dazulernen müssen, bei einseitigen Abhängigkeiten natürlich im Energiebereich, auch bei strategischen Rohstoffen. Dennoch scheint es so, dass auch so die deutsche China-Strategie so ein Weg irgendwie zwischendurch ist und sowohl die Wirtschaft, natürlich aber auch die Parteien teilweise sich schwer tun, wieder wirklich geopolitisch, geostrategischer zu denken, anders vielleicht als die Franzosen oder die Briten das in Europa tun. Vielleicht macht es Deutschland auch nur leiser, aber wirklich aus Ihrer Erfahrung heraus, aus Ihrer Expertise, wie bewerten Sie das? Muss Deutschland Geopolitik neu lernen? Und welche Kernherausforderungen sehen Sie dabei sowohl für Deutschland als auch natürlich für die Europäische Union?
Ja, vielen Dank für diese schwierige Frage. Ich will mit einer Gegenfrage antworten. Ich weiß gar nicht genau, was Geopolitik eigentlich ist. Wenn man da mal ein bisschen reinguckt in die Literatur und was dazu geschrieben wird, dann geht es wie Kraut und Rüben durcheinander. Für die einen ist Geopolitik eine Politik, die sich einfach nur an Interessen orientiert. Hat mit Geo eigentlich nichts zu tun. Für die anderen ist Geopolitik eine Politik, die raumbezogen ist. Die also geografische Faktenanalyse macht, die Aspekte der Geografie, Geschichte einbezieht. Okay, das müsste eigentlich jedes Land machen. Für die Dritten ist Geopolitik und Geostrategie etwas, wenn Weltmächte die Welt unter sich aufteilen, Monopoly spielen. Da ist dann Putsch in Gabun, stört uns das nicht, müssen wir da was machen, ja oder nein, ehemalige Kolonie, ja oder nein. Ja, je nachdem, wie man jetzt Geopolitik definiert, können wir das längst oder werden es nie machen können. Ich würde mal ja jetzt im Folgenden vielleicht etwas Licht darauf beziehen. Natürlich ist unsere Lage und unsere Geschichte Ausgangspunkt unserer Innen- und Außenpolitik. Metternich hat mal gesagt, Außenpolitik ist immer Geografie, wenn man so will. Ja. Unsere Mittellage in Europa und die Lage Europas in der Welt hat bestimmte Grundvoraussetzungen unserer Außenpolitik, die man nicht wegleugnen kann. Zum Beispiel in der Energiefrage, zum Beispiel in der Sicherheitsfrage, zum Beispiel in der Frage, in der Migrationsfrage. Wir sind nicht Spanien, wir sind Deutschland. Das macht einen großen Unterschied in der Migrationsfrage. Also dass wir, und eine besondere Geschichte haben wir Deutschen auch, also dass wir das berücksichtigen, ist klar. Ich glaube, Sie haben aber wesentlich auf die Wertefrage abgestellt. Und dem will ich natürlich nicht ausweichen. Hat aber an sich mit Geopolitik jetzt im engeren, im wissenschaftlichen Sinne, im theoretischen Sinne wenig zu tun, in dem, was vielleicht so Analysten schreiben, vielleicht schon, das ist ja mit der Frage, kann Deutschland Geopolitik auch gemacht. Ich will die Frage mal beantworten, rund um das Thema, brauchen wir eine strategische Neuausrichtung? Da würde ich sagen, einerseits nein, wir sind Teil des Westens, wir waren und sind Teil der Europäischen Union und der NATO, da müssen wir nichts neu ausrichten. Wir müssen sie wiederbeleben, wir müssen uns der Stärke und der Bedeutung der NATO wieder bewusster werden. Wir sind angewiesen auf einen Kreis von engsten Verbündeten, USA, Frankreich, Großbritannien und andere, Polen, mit denen wir zusammen durch dick und dünn gehen. Und dort wird es auch immer eine wechselseitige Abhängigkeit geben. Das verlangt auch Mühe und Pflege mit den Verbündeten. Wenn ich die Stichworte USA, Frankreich, Polen sage, ist, glaube ich, klar, was ich damit gemeint habe. Dann brauchen wir aber angesichts einer multipolaren Welt einen Verbündeten im weiteren Sinne. Da können wir nicht die allerstrengsten Maßstäbe unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung an diese Staaten heranlegen, aber sie sind für uns strategische Partner, müssten solche sein. In Indien, Südkorea, Singapur, einige Staaten in Afrika und in Südamerika. Und dann gibt es als dritten Kreis vielleicht Partner, auch im weiteren Sinne, die nicht unsere demokratische Grundordnung teilen, mit denen wir aber doch eine gewisse Partnerschaft haben. Ich nenne zum Beispiel mal die Ölstaaten in Nahost, von denen wir Öl empfangen, und die keine Demokratien in unserem Sinne sind. Und darum muss man sich im Klaren sein, dass man Außenpolitik nicht nur mit den engsten Verbündeten machen kann. Die Zahl nimmt eher ab als zu, die sozusagen unsere Werteordnung vollständig teilen. Wir sehen das ja im Verhältnis etwa zu Ungarn, zur Türkei und so. Und dann brauchen wir aber auch für unseren Einfluss in der Welt, für unseren Wohlstand in der Welt, für Sicherheit in der Welt, brauchen wir Partner im weiteren Sinne. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir mit denen auch gut zusammenarbeiten müssen, unabhängig von der Frage, ob uns alles gefällt, was wir, was dort stattfindet. Letzter Punkt, was eher für eine strategische Neuausrichtung spricht, oder es ist vielleicht auch eine sich ehrlich machen dessen, was wir vielleicht eher gesagt, aber nicht getan haben. Wir müssen strategisch überlegen, was muss Deutschland alleine können, was können wir nur mit Verbündeten und Partnern, wo bestehen Abhängigkeiten, insbesondere im Bereich kritischer Infrastruktur, und wo und wie können wir solche Abhängigkeiten abbauen und wo müssen wir mit solchen Abhängigkeiten leben. Also die Ordnung dieser Fragen, das scheint mir für die Außen- und Sicherheitspolitik in Zukunft außerordentlich wichtig zu sein.
Ganz herzlichen Dank für diese Einordnung. Ich glaube, das ist wirklich sehr hilfreich. Sie haben ja einige verbündete Staaten genannt. Vielleicht verschieben sich da auch Gewichte. Wenn Sie jetzt auf die Kernverbündeten schauen, gerade wie Großbritannien, die zumindest nach dem Brexit sehr mit sich selbst involviert scheinen, zumindest auch sehr große wirtschaftliche Probleme in dem Land selbst haben und natürlich auch die USA mit Blick auf die nächsten Präsidentschaftswahlen, wo wir uns nicht sicher sein können, dass nicht vielleicht doch wieder im schlimmsten Falle sogar Trump zurück an die Macht kommt und sagt, er tritt aus der NATO aus oder er sieht sich nicht committed, während Frankreich innenpolitisch, heute mit Beginn 1. September tritt die Rentenreform in Frankreich in Kraft, die sehr umstritten war, die zu großen Protesten geführt hat. Das heißt, man sieht irgendwie an allen Ecken und Enden, sei es innenpolitisch, manchmal auch außenpolitisch, viel Bewegung. Sind das für Sie einfach, ist das Teil des konjunkturellen politischen Zyklus? Das passiert immer mal und danach ruckelt sich das zurecht. Oder glauben Sie, das ist tatsächlich eine Phase mit Fliehkräften, die doch auch sehr entscheidend sind, die auch sehr einschneidend auf die NATO einwirken können, so dass Deutschland eigentlich überlegen muss, wie können wir denn da helfen? Wie können wir da zusammenarbeiten? Oder brauchen wir auch noch mal in stärkerem Maße Partner, mit denen wir vielleicht Werte nicht teilen, die Sie ja auch genannt haben, oder Länder, die weiter weg sind, wie Japan, mit denen zumindest scheinbar stärkere Kooperation sich vollzieht? Oder verschieben sich da Gewichte auch mit Blick in die Zukunft?
Im Verhältnis zu den europäischen Staaten, die Sie genannt haben, glaube ich, ist es eher ein Konjunktur, würde ich vielleicht nicht verwenden, aber das ist irgendwie ein Auf und Ab. Natürlich ist Großbritannien aus der EU ausgetreten, hatten aber immer eine skeptische Haltung zur Europäischen Union. Aber die NATO-Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Die NATO stärkt den Blick auf Europa. Durch Großbritannien, unser Blick auf Großbritannien auch. Und da ist es sehr wichtig, diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Da sehe ich eigentlich kein großes Problem. Frankreich ist kompliziert, das war aber immer kompliziert. Das ist in Europa unser engster Verbündeter, aber immer ein mühsamer Verbündeter. Die Franzosen wollen europäische Verschuldung, die Deutschland möglichst auch anteilig groß bezahlt. Das sehen wir anders. Die Franzosen tun sich schwer mit einer amerikanischen Führungsrolle. Die Franzosen haben einen sehr anderen, sehr starken Blick auf Afrika. Sie haben ein anderes Religions- und Integrationsverständnis. Aber damit können wir ganz gut umgehen. Das würde mir keine Sorgen machen. Ich denke auch, dass unser Verhältnis zu den osteuropäischen Staaten wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine wieder enger geworden ist. Natürlich haben wir innenpolitische Differenzen mit der PiS-Regierung in Polen, aber wir sind uns einiger als vor einigen Jahren, im Blick auf jedenfalls mal unsere sicherheitspolitische Ausrichtung, auch mit den baltischen Staaten. Schwierig ist Ungarn, keine Frage, und sehr schwierig ist das Thema Osterweiterung, weitere Osterweiterung in den Balkanstaaten. Das ist sicher eine zentrale und schwierige Frage. Das Verhältnis zur Türkei war immer schwierig. Die spannendste Frage ist eigentlich das Verhältnis zu den USA. Da würde ich eigentlich mal davon ausgehen, Joe Biden ist wahrscheinlich ein Glücksfall für Europa und Deutschland im Moment, aber vermutlich der letzte große Atlantiker, den die USA als Präsidenten haben. Auch andere demokratische Präsidentschaftskandidaten würden nicht so europafreundlich sein, wie Joe Biden das ist, mit seiner ganzen Sozialisation und seiner Politik. Und wenn Sie die Militärstrategie der USA betrachten, so sagen Sie eben, wir können nicht zwei große Weltkonflikte gleichzeitig betreiben, selbst wir nicht als USA, und der Schwerpunkt ist Asien. So, das heißt, das wird ein ständiges Bemühen sein, bei Trump natürlich noch viel mehr als bei anderen denkbaren Präsidentschaftskandidaten. Aber Europa und die NATO müssen sich insoweit darauf einstellen, dass die USA weniger Verantwortung in Europa und in Europas Nachbarschaft übernimmt. Dennoch halte ich nichts von dem Slogan der europäischen Souveränität oder einer europäischen Sicherheitspolitik ohne die Amerikaner. Und das Stichwort Nuklearfirmen zeigt, glaube ich, den Blick in die Realität. Und wir sind viel zu klein und können gar nicht souverän sein. Wir haben alles daran zu tun, dass Amerika auch eine europäische Macht bleibt. Das liegt auch nach meiner Meinung im amerikanischen Interesse, aber das wird auf jeden Fall sehr viel schwieriger. Die Verbündeten in Asien, die Sie angesprochen haben, Indien, Japan, Australien, Neuseeland, da ist es noch am leichtesten natürlich mit Australien, Neuseeland, vom Blick auf China, aber die sind weit weg. Japan ist ein sehr zuverlässiger, aber sehr schwieriger Partner. Die gehen über eine bestimmte, lassen eine bestimmte Nähe sicher nicht zu. Sie haben ein problematisches Verhältnis zu Streitkräften in ihrer ganzen Tradition nach Hiroshima und Nagasaki. Also das sind Partner, aber die interessieren sich eigentlich nur für die asiatische Entwicklung und natürlich für die Weltwirtschaft und China. Aber wenn wir sagen, der Ukraine-Krieg hat die Welt verändert, dann sagen uns Inder und Japaner, das ist doch eigentlich eher ein Regionalkonflikt. Das haben wir in Kaschmir schon seit langem, das haben wir anderswo auch. So ist unterschiedlich der Blick und das wird auch so sein, das ist eine gute Lehre für uns. Aber Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Singapur können nie Frankreich, Polen, die USA und Großbritannien ersetzen.
Lassen Sie uns noch ganz kurz vielleicht bei Frankreich bleiben. Sie haben gesagt, das ist immer eine schwierige Partnerschaft. Spielt sicherlich darauf auch auf diesen Kerngedanken der europäischen Souveränität an mit Macrons Europe qui protège. Und auch das deutsch-französische Verhältnis war sicherlich immer von Auf und Abs geprägt. Jetzt hat der mittlerweile nicht mehr ganz neue Bundesverteidigungsminister Pistorius nochmal sehr klar auch gemeinsame Rüstungsprojekte vorangestellt mit dem Main Ground Combat System und dem Future Air Combat System, FCAS, auch mit dem sehr klaren Willen, dass Deutschland und Frankreich diesen Weg weitergehen. Auf Industrieseite ist das immer ein Thema gewesen. Man muss zusammen, es funktioniert aber nicht so richtig. Glauben Sie, dass aus diesem wirklichen Willen heraus, auch in diesen Bereichen wirtschaftspolitisch, verteidigungspolitisch voranzugehen, auch nochmal ein weiterer, intensiverer Anlauf genommen werden kann, die beiden Länder doch mehr wieder auch als Motor sozusagen zu betanken?
Ich hoffe. Also jetzt erstmal gab es jetzt ein Problem mit Frankreich, weil Deutschland amerikanische und israelische Waffensysteme bestellt hat. Da war Frankreich not amused. Aber die Erfahrung ist eben, dass Waffensysteme mit Frankreich sehr kompliziert sind. Frankreich ist das einzige europäische Land, was sich sogar bei Flugzeugen eine innerfranzösische Konkurrenz leistet. Und ich meine, Eurofighter ist ein gutes Flugzeug, aber er ist in Wahrheit gar nicht ein richtig europäisches Flugzeug, sondern jeder baut seine eigenen Aufgaben. Und die Zusammenarbeit, was die Panzer angeht, ist außerordentlich kompliziert. Weil die Franzosen eine sehr selbstbewusste Standortpolitik machen in all ihren rüstungspolitischen Fragen. Das heißt, das ist notwendig, aber es ist mühsam, es dauert immer ein bisschen länger. Und auch wir müssen dann Abstriche machen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Während der Corona-Krise war es selbstverständlich, dass wir eine europäische Zulassungsbehörde für ein Medikament hatten. Wenn die europäische Zulassungsbehörde einen Impfstoff zugelassen hat, dann konnten wir am Tag darauf den in Finnland, in Portugal, in Deutschland in Apotheken verkaufen. Nichts davon gibt es bei der Rüstungsindustrie. Wenn wir ein gemeinsames europäisches Flugzeug bauen, könnte man ja sich vorstellen, dass mindestens mal die das bauen, eine gemeinsame Zulassungsbehörde oder eine gemeinsame Zulassung haben. Möglichst keine Behörde, ich ziehe das zurück. Aber eine Behörde für alle macht diese Entscheidung. Nichts davon gibt es, sondern Deutschland ist besonders gründlich in der Selbst- und Eigenprüfung der Zulassung sämtlicher Rüstungsgüter, auch der importierten. So, wenn wir das nicht ändern, werden erstens die Beschaffungsprojekte nicht schneller gehen und zweitens werden wir nie zu einer richtigen europäischen Kooperation kommen. Also es liegt auch an uns, dass vieles langsam geht. Und trotzdem bestimmte Dinge gemeinsam zu entwickeln, ist schon auch gut für Airbus und die Rüstungs- und Wirtschaftsindustrie, auch die High-Tech-Industrie im Allgemeinen und Besonderen. Aber es ist ein mühsames Geschäft und verlangt, dass auch Frankreich dann auch wirklich europäischer, denke ich, Franzosen haben eine meisterhafte Fähigkeit, von Europa zu reden und Frankreich zu meinen. Und das gilt für viele Politikfelder und das kann man aber, damit kann man gut umgehen und dann doch etwas Gemeinsames machen.
Vielen Dank für die Einschätzung und auch wirklich einen sehr positiven Ausblick. Das, glaube ich, stimmt hoffentlich uns alle, die auch zuhören, gerade doch eher mit Optimismus gestimmt für die Zukunft. Jetzt haben wir einerseits über die Partner und Verbündeten Deutschlands gesprochen. Es gibt natürlich auch die andere Seite der strategischen Rivalen, Wettbewerber, Partner, je nach Definition. Und natürlich muss man dabei über China sprechen. Ein großes Thema in der Wirtschaft und ein großes Thema in der Politik. Auch Unternehmen tun sich mit der Positionierung und dem Umgang bisweilen nicht so leicht. Manche investieren. Grundsätzlich gibt es, glaube ich, eher zunehmende Vorsicht im Umgang mit China, auch ein Stück weit Diversifizierung, ist aber gleichzeitig nicht so leicht, betrifft Lieferkette, Absatz etc., alle Bereiche. Aus Ihrer Sicht heraus, was kann ein pragmatischer, vernünftiger Umgang mit China sein, auch politisch, auch vielleicht dem Gedanken Rechnung tragen, dass sich China noch mal in den letzten Jahren, auch nach Covid, sicherlich innenpolitisch stark verändert hat, nicht mehr diese Offenheit nach außen hat, sondern in stärkerem Maße nochmal versucht, auch offensiv Interessen durchzusetzen, sei es in Afrika, in Europa etc.
Ja, das ist auch natürlich eine Schlüsselfrage. Ich will zunächst mal eine methodische Bemerkung machen. Die Russlandpolitik Deutschlands und des Westens war eigentlich jedenfalls in Deutschland nicht umstritten, wenn man mal von einigen Historikern wie Karl Schlögel und so weiter absieht. Die Polen und so haben uns kritisiert, aber wir waren uns eigentlich einig. Es gab keine Protestmärsche gegen die Abhängigkeit Deutschlands von Russland. Massendemonstrationen, ich kann mich nicht erinnern. So, hinterher, jetzt sagen alle, das war ein strategischer Fehler. Wer konnte eigentlich nur so blöd sein? Und ich sage das deswegen, weil, wenn wir jetzt über eine China-Strategie reden, ich Wert darauf lege zu sagen, das ist unser jetziger Erkenntnisstand. Der muss breiter werden, als wir es bisher gemacht haben. Ich komme hier drauf. Es kann sein, dass wir in 5 oder 10 Jahren die eine oder andere Entscheidung, die wir dann jetzt treffen, als falsch angesehen wird. Politik ist immer, und Sicherheitspolitiker ist recht, Entscheidung in einer Lage mit dem jeweiligen Kenntnisstand. Kann sich vorwerfen, dass man bestimmte Erkenntnisse unterschätzt hat im Nachhinein. Aber Dinge können sich anders entwickeln, als wir das jetzt wollen. So, das gesagt haben, heißt das für China, letztlich ist klar, China will mit den USA oder gegen die USA oder statt der USA die führende Weltmacht in der Welt werden. Ja. China will den asiatischen Raum beherrschen und will die Technologieführerschaft in wesentlichen Teilen übernehmen. So. Ob China nach Taiwan einmarschiert oder nicht, das wissen wir nicht. Wir haben bis zum 23. Februar gestritten darüber, ob Putin die Ukraine überfällt. Hinterher war klar, dass das macht angeblich, aber am Tag vorher waren sich alle noch, waren viele sich noch nicht klar. Und von daher ist die Frage, ob China das macht, für mich eine offene Frage. Ich vermute, also meine Analyse ist aber, sie bereiten alles vor, dass sie es könnten. Und das hat natürlich große Auswirkungen. So, China ist eine Diktatur reinsten Wassers. Ich glaube, China ist nicht so stabil, wie man jetzt immer glaubt. Würde also nicht darauf setzen, dass China die nächsten 50 oder 100 Jahre so stabil ist, wie es jetzt zu sein scheint. Ob eruptive Veränderungen auch ethnischer Art in China, was immer unterschätzt wird, ob das eine gute oder schlechte Nachricht für uns, wissen wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt mit China so leben, wie es ist. Wir können nicht ganz genau einschätzen, was das bedeutet. Das bedeutet, eine Strategie müsste eigentlich der Maßgabe folgen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und das bedeutet, halte es für richtig, De-Risking und kein Decoupling. Ein vollständiges Decoupling, also ein Abkoppeln mit allem, würde gerade Europa, aber vor allem Deutschland in schwerste ökonomische Turbulenzen führen, wo ich nicht weiß, wie wir die sofort lösen können. Stichwort Automobilindustrie. Ich meine, auf Kinderspielzeug kann man vielleicht verzichten und billige T-Shirts, aber auf anderes vielleicht nicht. So, De-Risking aber ist, das ist nötig. Und das, auch das erfordert eine kluge, gar nicht so eine laute, aber eine kluge Politik. Was sind kritische Infrastrukturen, muss man dann definieren? Und wo müssen wir Abhängigkeit von China bei dieser kritischen Infrastruktur allmählich lösen? Und wenn ich wir sage, ist das dann Deutschland allein oder ist das die Europäische Union oder ist das der Westen? Wir haben damals in der NATO Reflection Group eine solche Strategie auch für die NATO empfohlen. dass man das sorgfältig überlegt. Huawei und 5G ist nur der Vorbote in dieser Debatte. Es gibt sehr viele andere Themen, die eine Rolle spielen. Rohstoffe, seltene Erden, Halbleiter und vieles andere mehr, Lieferketten. Und das ist also geboten. Damit haben wir die nächsten 10 Jahre eigentlich mal zu tun. Und dann Verbindungen zu asiatischen Verbündeten, darüber haben wir schon gesprochen, aufbauen und stärken als NATO, aber auch als Deutschland, andere Energiequellen zu versuchen zu erschließen in Südamerika, mit Südafrika, mit denen man sich dort als Partner denken kann. Aber es gibt keine dilemmafreie und keine wertungswiderspruchsfreie und keine folgenlose Strategie gegenüber China. Also vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste und ein De-Risking Schritt für Schritt und im Übrigen weitersehen, wie die Entwicklung verläuft. Das wäre mein Rat.
Vielen Dank. Dann lassen Sie uns von den internationaleren Themen noch einmal gegen Ende des Podcasts zu zwei weiteren Bereichen springen. Zunächst NATO haben Sie gerade wiederholt angesprochen. Sie kennen natürlich die NATO nicht nur aus Ihrer Zeit als Bundesverteidigungsminister, sondern waren auch immer wieder involviert in der strategischen Weiterentwicklung der NATO. Sicherlich verändert ein Krieg die NATO immer. Jetzt ist die NATO nicht direkt im Krieg, aber unterstützt natürlich die Ukraine in dem Maß, wie das geboten und zulässig ist. Wir sehen auch, dass die hybride Kriegslage sich verstärkt, also kritische Infrastruktur von Zahlungssystemen, Gesundheitssystemen, alles, was ein Land auch am Laufen hält, immer wieder zunehmend auch Angriff ist von Cyberattacken, die vielleicht auf den ersten Blick wie einfache Massenattacken wirken, oft aber auch staatlichen Ursprung haben oder zumindest von staatlichen Akteuren in, sei es Russland, im Iran, der letztes Jahr einen großen Angriff gegen albanische Infrastruktur hatte, auch NATO-Mitglied, oder auch ja aus der ganzen Welt alle möglichen Gruppen sozusagen dieses hybride Feld angreifen, verändern. Dadurch verändert sich auch der Schutz der Bürger der NATO-Mitgliedstaaten. Und auch die Bedrohungslage. Aus Ihrer Sicht heraus, was sind die großen strategischen Herausforderungen, vor denen die NATO steht? Werden wir immer stärker auch diesen Cyberraum, auch in dieser hybriden zivil-militärischen Variante sehen, als vielleicht irgendwann einzelnen Pfeiler der NATO? Oder gibt es auch neue Bereiche, zum Beispiel im Weltall, was zunehmend häufig genannt werde, oder eigene Kommunikationsfähigkeiten etc., wo sich Fähigkeiten, strategische Präferenzen, Prioritäten stärker verlagern hin? Werden.
Auch dazu eine methodische Antwort erstmal. Sie können sich nicht auf alles vorbereiten. Wenn Sie sich auf ein Examen vorbereiten, dann können Sie entweder alle Fächer lernen, und dann können Sie halbwegs gut bestehen, also Sie lernen auf Lücke. Dann haben Sie Pech, wenn gerade die Lücke besonders wichtig ist, die Sie nicht gelernt haben. Ich erinnere mich, was heißt das für die Antwort? Ich erinnere mich an Aussagen führender Sicherheitsexperten, auch der Bundeswehr, die gesagt haben, Herr Minister, eins ist klar, große Panzerschlachten werden wir nie wieder erleben. Panzer brauchen wir nicht mehr. Nicht nur Deutschland nicht, sondern es wird das nicht mehr geben. Luft und Cyber und Satelliten und so weiter. Jetzt sehen wir, wie wichtig Panzer sind. Ja? Jetzt haben alle Panzer jetzt sagen, ja, die Drohnen bekämpfen ja die Panzer super erfolgreich, also vielleicht brauchen wir doch nicht so viele Panzer, sondern mehr Drohnen. Cyberangriffe sind da, sie sind aber bisher jetzt nicht so stark wie erwartet. Die Antwort auf Ihre Frage ist, es gibt keine perfekte Vorbereitung auf Bedrohungen der Zukunft. Wenn Sie sich auf etwas sehr gut vorbereiten, dann tritt etwas anderes ein. Deswegen, wenn Sie sich aber auf alles vorbereiten, dann sind Sie auf eine spezielle Bedrohung nicht sehr gut vorbereitet. Das ist aber mein Rat. Wir müssen also natürlich die Landesverteidigung wieder ins Zentrum rücken und das ist auch mal einfach, das lernen wir jetzt, wie wichtig ist, die Abschreckung dagegen, einen Quadratzentimeter NATO-Gebiet zu erobern. Das ist ziemlich schlicht, aber ziemlich hart. Das heißt viel. Das heißt auch für die Bundeswehr üben, das heißt Tiefflug, das heißt mit Panzern über Felder fahren. Das heißt Häuserkampf üben, all das heißt das. Und das ist bisher, bin sehr froh, dass diese große Luftübung gut abgelaufen ist und dass die Bevölkerung auch damit zufrieden war. Aber das sind ja nur Vorbote dessen, was wir wieder lernen müssen. Aber Out-of-Area-Einsätze halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Und schon aus Menschenrechtsgründen könnte plötzlich sein, dass die NATO oder der Westen da wieder gefordert wird. Dann kann man sagen, ach ja, so lange Hubschrauber, die irgendwie in der Wüste auch fliegen können, obwohl da Sand aufwirbelt, die haben wir gar nicht mehr, weil wir es nur noch Landesverteidigung gemacht. Und die Amerikaner haben die noch. Und so, das heißt, wir müssen alle Szenarien in den Blick nehmen, wir müssen auch Wahrscheinlichkeiten machen und wir müssen uns auf alles vorbereiten, wissend, dass man dann auf nichts perfekt vorbereitet ist. Das bedeutet Optionenvielfalt, das bedeutet Nachrüstmöglichkeiten, also dass wir hochfahren können in bestimmten Bereichen. Das scheint mir wichtig zu sein, das scheint mir Arbeitsteilung wichtig zu sein. Ich habe zum Beispiel mich immer geärgert, dass es hieß, ja, die Bundeswehr kann ja nicht mal das eigene Land verteidigen. Das war nie das Konzept der Bundeswehr, sondern immer Bündnisverteidigung. Wir haben immer gesagt, der eine muss das können, der andere muss das können. Patriot ist ein Beispiel, das können wir, anderes können wir nicht. Also wo ist die Arbeitsteilung? Und das stärkt auch eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen engsten Verbündeten. Das ist nicht für einen Nachteil, sondern für einen Vorteil. Und so kann dann jeder auch skalieren, wenn die Bedrohung sich in einer bestimmten Weise aktualisiert. Dass der Cyberraum zunimmt, ist klar. Da haben wir jede Menge innenpolitische Aufgaben. Wir sind nicht resilienzfähig nach unserer Verfassungsordnung schon, weil gegenüber allem die Bundesländer zuständig sind. Weil wir nicht wissen, welche Bundesbehörde für bestimmte Angriffe überhaupt zuständig ist. Dringender Handlungsbedarf, den die Bundesregierung auch erkennt, insbesondere die Innenministerin, aber Probleme hat, das innenpolitisch durchzusetzen. Und was sich im All vollzieht, das ehrlich gesagt übersteigt meinen Kenntnishorizont, das weiß ich nicht genau. Es kann sein, dass da sehr viel geschieht. Aber auch da gilt etwas, was ich eingangs gesagt habe. Wir brauchen die Amerikaner schon, um die Aufklärungsergebnisse der Amerikaner zu bekommen und mit ihnen zu teilen. Sonst sind wir taub und blind. Und auch das spricht gegen eine europäische Souveränität. Die werden wir etwa im All und in der Aufklärung nie erreichen. Also breite Vorbereitung mit Skalierungsfähigkeit, wenn sich das aktualisiert, aber nicht die Illusion zu haben, wir können uns auf alle Bedrohungen perfekt vorbereiten.
Ganz herzlichen Dank. Dann zum Abschluss werfen wir noch einen letzten Blick auf Europa und auf die Europäische Union. Wir haben darüber gesprochen, europäische Souveränität kann nicht der Weg sein. Gleichzeitig im nächsten Jahr stehen noch wieder Europawahlen an. Die Europäische Union wirkt teilweise zunehmend im Konflikt mit manchen Nationalstaaten. Das hat damit zu tun, sicherlich auch, dass teilweise populistische rechte Bewegungen in Europa, Osteuropa, stärker werden. Auch Macron hatte mit einer sehr rechten Marine Le Pen zu kämpfen, hat die Wahlen gewonnen, aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie einer der Trends. Und man hat bisweilen den Eindruck, die Fliehkräfte, die an Europa zerren, sind recht groß, obwohl wir natürlich nach Covid, nach dem russischen Angriff auch aus einer Zeit kommen, die sehr krisengeschüttelt waren und da eigentlich die europäischen Institutionen sich insgesamt als vergleichsweise stabil gezeigt haben und sicherlich auch nach Europa Stabilität gegeben haben. Jetzt haben wir eine relativ hohe Inflation, was teilweise auch der EZB angelastet wird etc. Das heißt, teilen Sie die Einschätzung, dass Europa nicht in der Lage war, die letzten 10, 15 Jahre eine maßgebliche Reform durchzuführen, die auch dazu geführt hat, Europa einen Schritt weiter vielleicht zu führen und gleichzeitig ein Stück weit Nationalstaaten mit Vorbehalt wieder auf Brüssel schauen? Oder ist auch das eigentlich Teil des politischen Auf und Abs? Oder wenn Sie einen Impuls geben könnten an die Europäische Union, in welche Richtung es weitergehen könnte oder sollte, was würden Sie sich wünschen?
Ja, auch das lässt sich natürlich in der Kürze der Zeit nicht vollständig beantworten, kann es auch nicht beantworten. Ich würde noch dazu Folgendes sagen. Für das, was wir uns an sich vorgenommen haben, an europäischer Integration, ist die Europäische Union eigentlich jetzt schon fast zu groß geworden. die so nicht wirklich steuerungsfähig. Und die institutionellen Reformen sind es hier eigentlich nicht richtig geglückt. Nach wie vor einen massiven Institutionenkonflikt zwischen Parlament und Kommission. Kommission ist viel zu groß. Die Frage, wo gilt Einstimmigkeit und wo gilt es nicht, erschwert die Handlungsfähigkeit. Die Deutschen sind gerne für Mehrheitsfähigkeit, außer wir werden überstimmt, dann sind wir das, finden wir das nicht so schön. Also eine Institutionenreform der Europäischen Union, erst recht, wenn noch mehr Staaten dazu kämen, dann mit Ringen geboten. Das Zweite ist, die Europäische Union hat sich trotz Ungarn und anderer im Krieg und in der Antwort darauf eigentlich bewährt. Das würde ich schon positiv sehen, aber aus Zeitgründen will ich nur einen Impuls sagen, und den halte ich allerdings für extrem wichtig. Das ist die Migrationspolitik. Das ist der eigentliche Nährboden auch für Populismus. Das ist eine extrem schwierige, vielleicht kaum lösbare, aber doch eindämmbare Aufgabe. Und wenn die Europäische Union in der Migrationspolitik nicht eine schlüssige Strategie entwickelt, dann werden nationalstaatliche Entwicklungen größer, dann ist Schengen höchst gefährdet, dann werden populistische Parteien stärker. Und deswegen ist für die Akzeptanz der Europäischen Union, ist die Europäische Union in der Migrationsfrage Lösungsstrategien entwickelt, ist das A und O und der Schlüssel für alles. Früher war das vielleicht die Finanzfrage und die Eurofrage und so, jetzt ist es die Migrationsfrage.
Nein, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Ich glaube, das wird noch nicht in dieser Deutlichkeit oft genug betont und zeigt auch nochmal tatsächlich, worüber nicht nur Nationalstaat, sondern auch die Bevölkerung einfach sehr, sehr stark drüber nachdenkt. Wir haben die Debatte innerhalb von Deutschland und es betrifft natürlich im größten Maße auch die Staaten der Europäischen Union mit Außengrenzen. Und
da gibt es auch eine methodische Bemerkung, die ich zum Abschluss machen will. Ich habe ja nun den Vorteil gehabt, dass ich Innen- und Außen- und Verteidigungsminister war und das Bundeskanzleramt für Nachrichtendienst zuständig. Im Europa, im Übrigen auch in Deutschland, ist die Innen- und Außenpolitik sehr entkoppelt. Die Innenpolitiker interessieren sich in Wahrheit nicht für Außenpolitik und die Außenpolitik halten Innenpolitik für kleinkarierte Polizeiarbeit. Das sagen sie nicht so, aber das ist so, ja. Und das können Sie bei der Frage Visumserweiterung, uns können Sie immer diskutieren. Und wenn man das nicht zusammendenkt, in der Energiefrage beginnt es ja zwischen Wirtschafts- und Außenpolitik, in der Klimafrage auch, aber in der klassischen Sicherheitspolitik ist das bis hin das getrennte Welten. Wenn man das nicht zusammendenkt, dann werden wir gewaltige Probleme kriegen. Stichwort Cyber, Stichwort Migration, das ist eigentlich immer offenkundig.
Ganz herzlichen Dank für diese Anmerkung. Ich glaube, auch das war nochmal sehr hilfreich und lehrreich. Und auch das hört man, glaube ich, nicht oft in dieser Deutlichkeit. Dann, Herr de Maizière, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren und Teil des Podcasts waren.
Sehr gerne.
Freue mich auch auf das Feedback, das wir auf die Folge bekommen werden. Teile das auch gerne und bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Und die nächste Folge erscheint dann im Oktober. Ganz herzlichen Dank.
Auf Wiedersehen, alles Gute und alles Gute auch der Agora.